Lass uns mit einem Gebet beginnen. Beten wir zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen neuen Tag. Für diesen Tag, den du uns geschenkt hast, damit wir mit dir leben können und mit dir einiges erleben können. Und Herr, ich danke dir vor allem einfach für dein Wort und was wir daraus lernen können. Was du uns durch dein Wort geben willst. Herr, ich danke dir, dass du an uns interessiert bist, dass du auch durch uns wirken willst und an uns und in uns wirken willst. Und ich bete einfach, dass du uns jetzt ganz für dich öffnest, für das, was du sagen willst, für deine Botschaft in deinem Wort. Nimm all das bitte von uns weg, was uns von dir ablenkt und dem, was du uns sagen willst. In Jesu Namen. Amen. Wir haben jetzt, weiß nicht wie lange her, 3-4 Jahre, vielleicht länger, hatten wir einen mit unseren Kindern gesprochen, die damals in den USA studiert haben. Und die haben gerade eine Fernsehserie gesehen und gesagt, das müsst ihr mal angucken. Und das haben wir okay, um mal mit unseren Kindern auch reden zu können oder was auch immer, haben wir gesagt, okay, dann gucken wir diese Serie an. Und es war eine dieser Serien, mal so ein Krimi, wo man praktisch die Serie sieht und am Ende kommt irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt kann man nicht stoppen. Und man will unbedingt wissen, und da wir es auf CD hatten, oder beziehungsweise DVD, dann hat man das in die nächste Sendung geguckt und dann die nächste. Und weil es immer da am zu Ende kam und dann man hat gewusst, oh, irgendwas, das ist noch nicht zu Ende. Und irgendwas Spannendes kommt noch. Und natürlich haben sie dann eben das so gewollt, dass man, damit man weiterguckt. Und nachdem wir das fertig hatten, haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr nochmal. Wir haben viel zu viel Zeit damit verbracht. Aber ich habe gedacht, in einer Weise, natürlich nicht so extrem, aber in einer Weise ist das, was man in den Evangelien liest, so ein bisschen wie das, weil es natürlich das Ende von dem Leben Jesu schildert und auch, wie er auferstanden ist und in einigen, wie er sich verabschiedet. Aber hier ist vor allem in Johannes, man hat den Eindruck, wenn man den zu Ende liest, was wir gerade getan haben, dass es einfach stoppt. Ich meine, irgendwann muss es stoppen. Und man fragt sich dann eben, wenn man wirklich dieses Evangelium zuerst gelesen hätte, vor allen anderen Büchern der Bibel, würde man natürlich die Frage stellen, ja, wie ging es weiter? Vor allem, wie ging es weiter für die Jünger, die so viel von Jesus gelernt haben? Wenn wir diese Frage stellen, dann würde die praktisch die Antwort auf diese Frage natürlich eben die Apostelgeschichte zu lesen. Das haben wir zuerst gedacht, lesen wir mal, denn da ist die Antwort auf diese Frage. Aber in einer Weise ist auch die Frage, wenn wir das Evangelium nehmen, wir nehmen zum Beispiel die Worte aus Johannes, wo er sagte, diese Worte sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn wir das hören, ist das eine tolle Verheißung. Aber wie wirkt sich das im echten Leben aus? Wie ist das Leben der Menschen anders? Und da haben wir uns entschieden, dann eben das auf die, für die Gemeinde in dem Ort Thessalonich anzuwenden. Paulus hat diese Gemeinde gegründet und später hat er dann 2 Briefe an sie geschrieben. Wir wollen nun ein bisschen, einfach erstmal ein bisschen in den Hintergrund schauen. damit wir diese Gemeinde erstmal ein bisschen kennenlernen. Ja? Und sehen auch, welche Unterschiede zwischen der damals und heute es gab. Und auch, welche Gemeinsamkeiten mit den Menschen wir haben. Paulus ging auf, je nachdem, wie man hört, 3 oder 4 Missionsreisen. Die zweite Missionsreise ist da, wo er Thessalonich besucht. Hier haben wir es. Der fing in Antiochien an, also Antioch bei Syrien, ganz von euch aus gesehen rechts, wo Paulus mit Silas loszog. Er ging zu Derbe, Lystra, Ikonium, das sind Orte, wo er bei seiner ersten Reise Gemeinden gegründet hatte, und da hatte er eben auch dann die Gemeinden besucht und die Menschen gestärkt, die da Christen waren. Und in Lystra hat er einen jungen Mann kennengelernt, beziehungsweise besser kennengelernt, den Timotheus, den er dann mitgenommen hat, der mit ihm ging auf seine Reisen. Und dann fing er an, von dort aus, also Antiochien in Pisidien, das ist da oben, war der letzte Ort, wo eine Gemeinde war, und dann ging er los, er wollte neue Gemeinden gründen. Und eigentlich musste da nicht ein geradeaus, sondern mehr so ein Zickzack. Und das ist so ein bisschen auch da geschildert, weil er wollte nach Norden, und da haben sie irgendwie alle die Botschaft bekommen vom Heiligen Geist, nein, da nicht. Und dann dahin nicht. Und dann irgendwann kommen sie in Troas an, also irgendwie können sie nicht weitergehen und warten und sagen, okay, wie soll es weitergehen? In der Nacht dann bekam Paulus einen Traum von einem Mensch, den man aus Mazedonien erkennen konnte. Und der hat gebeten, komm zu uns. Und so haben sie das verstanden als Botschaft von Gott, nach Mazedonien zu kommen. So gingen sie zuerst nach Philippi. Im Norden der Philippi war eine römische Kolonie. Hauptsächlich dadurch ein größerer Ort geworden, dass die Soldaten, die sich ausgezeichnet haben, dort Land bekommen haben und ein Haus gebaut haben. Und dadurch wuchs der Staat. Und der war schon eine größere Stadt, sehr römisch. Da hat Paulus eine Gemeinde gegründet. Und dann musste er ziemlich schnell den Ort verlassen und kam über Amphipolis nach Thessalonika. Also Thessalonich heißt es, sagen wir auf Deutsch, Thessalonica auf Englisch. Oder Thessalonica, wenn man das genau richtig aussprechen will. Der Grund dafür können wir lesen in Vers 1. Lukas sagt, in Thessalonich gab es eine Synagoge. Und das war halt da, wo Paulus immer gerne angefangen hat. Denn auch wenn er Jesus nachfolgt, er war immer noch durch und durch Jude und verstand Jesus als den Messias für die Juden und wollte unbedingt, dass seine Geschwister im Volk, praktisch seine Volksgruppe, auch diesen Jesus kennenlernt. Und da können wir, wenn man in Römer Kapitel 10 liest, liest man einfach sein Herzenswunsch, sagt er, ist, dass diese Menschen, die Juden, seine Brüder und Schwestern im Glauben, zum Glauben kommen an diesen Jesus, den Messias. Als er in Thessalonich dann ankam, übersehen, fing er an natürlich in der Gemeinde, in der Synagoge. Und Lukas berichtet uns, Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, berichtet uns, was da geschah. Paulus ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein in die Synagoge und redete an 3 Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Paulus ging dahin, weil sie eine gemeinsame Basis hatten. Sie hatten die Schrift. ihre Schrift, das Alte Testament. Und er konnte das als Basis benutzen, um den Menschen klarzumachen, dass Jesus Christus aus Nazareth, dass er der Christus ist, der Messias. Und dass dieser Messias gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und das hat er 3 Wochen hintereinander, 3 Samstage hintereinander getan und Sabbate. Aber es gab einen zweiten Grund, warum er denn zu den Synagogen gegangen ist. Der zweite Grund ist, dass es Griechen gab oder Nichtjuden, die von den verschiedenen Göttern in ihre Kultur abgestoßen. Also das fanden sie nicht so doll. Weil viele der Götter, da ging es wirklich in den Götzendiensten, in den Tempeln wirklich drunter und drüber. Die arteten so zu großen Feiern aus und Orgien und möglichst alles Mögliche. Und viele dieser Griechen haben gedacht, nee, so kann es nicht richtig sein. Und so fühlten sie sich zu dem Gott der Juden hingezogen, weil da sie etwas anders erkannt haben. Und auch wenn sie nicht Juden selbst geworden sind, gingen sie da zu den Synagogen, um mehr über diesen Gott zu hören. Und das wusste Paulus natürlich. Und da hat er eben auch deshalb auch diese Synagogen besucht, um seine Volksgeschwister von diesem Jesus zu erzählen, aber auch um die Griechen, die wirklich Gott suchten, von Jesus zu erzählen. Nun, war das so, dass da wirklich viele auf ihn hörten und man hat wirklich den Eindruck, sowohl Juden als auch Griechen haben wirklich auf Paulus gehört und wirklich Gott da in Jesus gefunden. Aber Paulus blieb nicht lange in den Synagogen, hier nicht, in vielen anderen Orten auch nicht, weil es immer wieder Widerstand gab. Und so macht er weiter, irgendjemand hat ihn dann eingeladen, bleibt bei mir zu Hause, in Philippi war das so, eine Frau, die Geschäften mit Purpur gehandelt hatte, und das war Lydia, war bei ihr zu Hause, und hier ist es, der hieß Jason. Und dann sehen wir, irgendwann haben die Juden gesagt, nee, das ist nicht richtig, sie haben sogar, wurden neidisch. Lesen wir mal, was da passierte. Die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel und erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie aber die nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor der Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Und Jason hat sie aufgenommen. Doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Wer Argumente nicht gewinnen kann, sucht andere Wege, auch wenn diese unehrlich sind. Und es gibt Dinge damals, die praktisch garantiert eine gute Reaktion bringen konnten. Eine, also wie heute, ja, da brauchen die Politiker das. Zum Beispiel für das, was im Nahen Osten, die sagen immer, das sind Terroristen. Und dann, das rechtfertigt ihr Handeln. Hier ist es irgendwas Ähnliches. Aber damals war es einfach die Kaiser. Die wollen den Kaiser nicht ehren, sondern einen anderen Kaiser haben, einen anderen König. Und mit dieser Karte vor den Ortsvorstehern haben sie natürlich gute Karten, denn keiner will, dass in Rom jemand mitbekommt, die lehnen sich gegen den Cäsar auf. Das würde sofort bedeuten, dass da ihr Stadt voller Soldaten wäre. Und dann suchten sie diesen Paulus, Silas, Fremde. Auf Fremde kann man sehr gut einprügeln. Fanden ihn nicht, dann mussten sie diesen Jason holen oder Jason. standen sie auch vor Gericht. Und die Geschwister, die Brüder und Schwestern, die im Glauben sind jetzt, sagen, ihr müsst weg. Ich denke, Paulus und Silas wären bereit, auch vor Gericht zu gehen. So kennen wir sie. Egal, was passierte. Aber die sagen, nee, hau mal lieber ab. Nun, hier sehen wir einfach ein paar Sachen, die uns auf diese Briefe vorbereiten. Erstens sehen wir, dass da viele Leute zum Glauben kamen. Aber das Schwierige hier ist einfach diesen Zeitrahmen zu finden, denn wenn wir zuerst Vers 3 lesen, dann sagen wir, okay, die waren 3 Wochen da und dann sagten andere, schlossen sich Paulus an und dann in Vers 5 ging es los. Und die Frage ist eben zwischen dem Vers 3, wo die ersten 3 Wochen da waren, in der Synagoge und Vers 5, wo das denn eben damit anfing, dass sie schnell weg mussten, wie lange war das? Waren sie nur ein paar Wochen noch da? Ein paar Monate? Also ich habe mal versucht, mal rauszufinden. Die meisten sagen, okay, zwischen 4 und 6 Monate. Ich überleg mal. Nach 6 Monaten mussten die 3, das sind Paulus, Silas und Timotheus, die Stadt verlassen. Und dann ist die Gemeinde auf sich alleine gestellt. Denk mal drüber nach. Wo du, wenn wir jetzt im Glauben stehen, wie war es für dich nach 6 Monaten, nachdem du Christ geworden bist? Ja? Ich war sehr dankbar für Menschen, die sehr viel Erfahrung hatten, die reif waren im Glauben, die mir sehr viel bringen konnten, geben konnten. Und dafür waren sie auch natürlich sehr dankbar, aber auf einmal sind sie nicht da. Boah, was tust du dann? Aus den Briefen, die wir nachher lesen, können wir sehen, dass Paulus sehr besorgt um diese Leute war, zu Recht. Und er wäre eigentlich gerne geblieben, aber das ging nicht. Wie sollen sie leben? Ohne. Wie sollen sie in ihrem Glauben vorwärts kommen? Und so war es, dass Paulus recht kurz nachdem er weg war, 2 Briefe an die geschrieben hat. Das sind eigentlich einige der ersten Briefe, also Bücher im Neuen Testament, von der Zeit her, chronologisch gesehen, die wir haben. Sie sind noch vor den Evangelien sogar. Denn Paulus war, man sieht es in den Briefen, er war sehr besorgt um sie. Er fragt sich natürlich, wie gut sie darauf reagieren würden, dass er weggeht, wie gut sie dann eben das verkraften würden, dass Menschen gegen sie sind und ihren Glauben. Und in diesen Briefen, dann können wir seine Sorge sehen und auch davon lernen, wie auch wir, wenn wir vor Herausforderungen stehen, sie meistern können in unserem Glauben. Wenn ich mal diese Briefe gelesen habe, oder beziehungsweise diesen Bericht, dann sehe ich, zuerst mal waren mehr Juden und dann kamen viele Griechen dazu. Das Interessante ist, so denke ich, okay, da sind vielleicht ein paar mehr Griechen, aber da sind auch viele Juden. Das Interessante ist, in den Briefen ist überhaupt kein Zitat aus dem Alten Testament, keine Person aus dem Alten Testament, aus Vorbild oder so, was mich zu dem den Eindruck gibt, da, bis zu dem Zeitpunkt, wo er schreibt, da sind kaum noch Juden in der Gemeinde. So ist es auch durchaus möglich, dass die einige Juden, die zuerst glaubten, durch diesen Widerstand nachgelassen haben, nicht mitgegangen sind. Das wissen wir nicht so genau. Aber noch eine Sache sagt er, also in dem ersten Brief sagt er Folgendes über die Leute, die da sind, über die Leute der Gemeinde, dass er mitbekommt, wie Leute erzählen sogar, wie ihr euch, sagt er, Paulus schreibt an die Leute, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen, wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Das ist eindeutig, das sind Griechen, an die er schreibt. Menschen, die einen falschen Gott angebetet haben, auf einen falschen Gott gehört haben. Das würde er von Juden nicht sagen. Und diese neuen Christen, das ist die Herausforderung, wenn sie von den Judentum Christen geworden sind, dann ging es hauptsächlich darum, dass sie begreifen, was Jesus tut. Denn vieles wurde von den Juden übernommen. Vom Alten Testament haben sie viel genommen. Dann mussten sie nur begreifen, dass Jesus der Messias ist und ihm nachfolgen und verstehen, was Schuld und Vergebung bedeutet und was die Kreuzigung bedeutet und die Auferstehung und das Abendmahl und so. Aber vieles hatten sie mitgenommen. Aber die Griechen, die Nichtjuden, die stehen bei Null. Was nehmen sie mit? Und das ist, denke ich, auch mit ein Grund, weshalb Paulus geschrieben hat. Wie gut können die Leute das überstehen oder begriffen haben? Wie gut haben sie begriffen, was man am liebsten lassen soll? Worauf man betonen soll? Gut, sie hatten den Heiligen Geist, der sie geleitet hat. Aber dennoch waren sie nicht sehr lange in ihrem Glauben. Man muss die Frage stellen, ja, wenn sie wirklich so viel anders machen muss, da haben sie wirklich eine große Herausforderung. Und Paulus will ihnen in ihrem neuen Leben, den sie gerade vor Wochen, Monaten begonnen haben, helfen, weiterzumachen. Das ist ein Hauptgrund für sein Schreiben. Es gab aber noch einen Grund, und das nannte er in Kapitel 2, denn als er weg war, ist also wirklich diese Juden, die in Thessalonich waren, die waren, man muss sagen, kann nur den Kopf schütteln, denn es war ihnen nicht genug, dass sie Paulus aus der Stadt vertrieben haben, denn als sie gehört haben, dass er in der Nachbarstadt, also keine Nachbarstadt nebenan, sondern es war schon einige Kilometer weg, dass sie dort auch was gemacht haben, in der Synagoge, und die Menschen und auch Menschen zu Christus gewonnen haben, dann gehen sie dahin, um ihm das Leben dort schwer zu machen. Was ist los? Es reicht nicht, nur dass er Thessalonich verlassen muss. Jetzt muss er dort auch abhauen. Und dann sagt er, okay, jetzt gehe ich ganz weg. Und dann geht es zuerst nach Athen gegangen. Da hat man auf der Karte gesehen, Athen ist wirklich ganz weit weg. Und als er das getan hatte, hat er Timotheus zurückgeschickt. Und er sagt zu Timotheus, geh mal zurück und schau mal, wie es geht. Ja? Und als Timotheus zurückkam, ich weiß nicht, ob er in Athen oder Korinth war, hat er ihn berichtet. Und manches hat er ihn erfreut, aber sie haben gesagt, er hat erkannt, beziehungsweise Timotheus hat erkannt, das hat nicht nachgelassen. Ihre Schwierigkeiten wegen ihrem Glauben. Da hat er sogar geschrieben, Paulus lobt sie, weil sie bereit waren, Verfolgung auf sich zu nehmen. Er sagt, ihr seid dem Vorbild der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die sich wie ihr zu Jesus Christus bekennen. Denn ihr hattet durch eure Landsleute in gleicher Weise zu leiden wie die Gläubigen für Judäa durch ihre Landsleute. Diese haben Jesus, den Herrn, getötet, wie sie es schon mit den Propheten gemacht hatten. Und jetzt verfolgen sie auch uns. Es ist unmöglich, dass sie Gott damit gefallen. Außerdem stellen sie sich gegen alle Menschen, weil sie uns daran hindern wollen, den anderen Völkern die Botschaft zu verkünden, die ihnen den Weg zur Rettung zeigt. Paulus weiß, die gehen durch eine schwere Zeit. Und dadurch, dass die öffentliche Meinung gegen sie ist, muss er damit rechnen, auch Familie wird wahrscheinlich sich dem anschließen, wenn sie keine Christen sind. Ja, in irgendwelchen Ämtern wird das der Fall sein und vielleicht bei der Arbeit wird das der Fall sein. Wie ist es dann, wie sie ihr Glauben ausleben? Und er lobt sie und stellt sie praktisch zusammen mit den Christen in Judäa, in Jerusalem. Und sagt, die mussten genauso. Und Paulus hatte sie darauf vorbereitet. Er sagt, es kann sein, dass du leiden musst. Aber trotzdem, auch wenn du vorbereitet bist, wenn es kommt, ist es nicht so einfach. Und wir erleben auch hier in Deutschland, obwohl das überhaupt nicht schwierig ist, würde ich sagen im Vergleich, aber schon, dass Menschen mehr und mehr sich gegen einen konsequenten Glauben wenden und es kritisieren und öffentlich kritisieren und man es nicht verstehen kann und auch Familien das nicht verstehen können. Und Paulus sagt uns, ihr seid nicht alleine, wenn das der Fall ist. Er sagt sogar, es gehört dazu. Und was wir hier lesen, ist, dass eben die Juden, die das tun, in Thessalonich wie auch woanders, stellen sich, die meinen, sie tun das für Gott, aber sie stellen sich gegen Gott. Und auch gegen alle Menschen. Und was Paulus da mit meiner Meinung nach sagen will, ist, sie werden nicht verlieren. Oder gewinnen, sie werden verlieren. Und ich glaube, ein dritten Grund für diesen Brief, für diese zwei Briefe, war einfach die Tatsache, dass sie nicht lange im Glauben waren. Paulus wäre gerne da geblieben. Er wäre gerne zurückgekehrt. Aber nun sitzt er wahrscheinlich in Korinth und dort sind auch Leute zum Glauben gekommen. Sie wollen auch von ihm lernen. Und er will da sein, aber er will auch dort sein. Und wie kannst du in zwei Orten gleichzeitig sein? Der weiß, da ist noch was, das fehlt. Und so sagt er im dritten Kapitel, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was eurem Glauben noch mangelt. Er weiß ganz genau, das, was sie bis jetzt wissen, das reicht nicht. Und sie würden gerne mehr geben. Aber sie können sich nicht heilen. Das geht nicht. Sie haben noch viel zu lernen. Und so deshalb schrieb Paulus deshalb diese Briefe, weil er wusste, sie haben noch viel zu lernen. Und sie konnten von diesen Briefen sehr viel lernen. Und wir können auch von diesen Briefen sehr viel lernen. Denn eigentlich, egal wie lange du im Glauben stehst, bist du ein Lernende. Das ist eigentlich was Paulus oder Jesus sagt, wenn er ganz am Ende von Matthäus sagt in seinem Missionsbefehl, geht hinaus und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Denn ein Jünger ist ein Lernender. Jemand, der in der Ausbildung steht. Und seine Jünger machen auch dann andere zu Jünger. Das heißt, sie sind in der Ausbildung. Sie finden sich selbst in der Ausbildung, auch wenn sie andere einladen. Und wie aus Lernende laden alle anderen ein, mit uns von diesem Jesus zu lernen. Und das hört nie auf, solange wir hier leben. Vor Jahren habe ich diesen Vergleich gehört. Einer sagte uns, dass wie das mit dem Lernen ist das so, es ist wie wenn du mit einem Teich oder einem kleinen See, ja, wie bleibt das Wasser frisch am Leben? Es braucht ein Zufuhr, es braucht ein Abfuhr. Also frisches Wasser kommt rein, ja, und anderes, das Wasser muss auch raus. Ja, in unserem Glaubensleben ist das so. Wir müssen lernen, mehr lernen dazu und wir müssen es auch weitergeben, was wir gelernt haben. Und das gehört einfach dazu. Irgendwann kann ein Teich kein Wasser mehr aufnehmen, wenn es nicht weitergegeben wird. Aber irgendwann wird der Teich leer, wenn nichts Neues reinkommt. Wir sind lernend. Wir sind alle Lernende. Und wir, auch ich erkenne vieles besser als vor, ich weiß nicht wie viele Jahren. Aber ich muss auch sagen, ich habe viel mehr Fragen als vor vielen Jahren. Die sind nur halt anders. Und so sind wir alle Lernende. Und das hat mich erinnert an einen Spruch von Salomo. Lesen wir mal zum Schluss. Salomo, das ist ein Teil, wo er praktisch an seinen Sohn diese Worte weitergibt. Er sagt, bemühe dich immer um Weisheit, dann wird sie dich beschützen. Liebe sie und sie wird dich bewahren. Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Alles, was du hast, setz sie dafür ein, Verstand zu erwerben. Es ging Salomo, dass man lernt, dass man immer weiter lernt. Und vor allem ging es ihm um Weisheit, nicht nur das Anhäufen von Wissen. Ich sage einfach, was ist Weisheit? Weisheit ist, wenn wir begreifen, wann das Wissen am besten eingesetzt wird. Weisheit ist, wo wirklich die Theorie zur rechten Zeit, am rechten Ort in die Praxis kommt. Das ist Weisheit. Wie das, was ich gelernt habe, in praktisch alltägliches Leben passt. Und auf wann. Ja, da wo Theorie und Praxis zusammenkommen. Das ist Weisheit. Und Salomo sagt, suche diese Weisheit. Suche sie. Dein Leben lang. Und so können wir lernen. Auch von Menschen, die ganz am Anfang ihres Lebens stehen. Auch von Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen. Und das wollen wir tun und nie damit aufhören. Und so werden wir uns in den nächsten Wochen bis zu den Sommerferien mit dieser Gemeinde uns beschäftigen, mit der Botschaft, die Paulus an sie geschrieben hat, beschäftigen. Was er ihnen beibringt, was ihm wichtig war. Und ab nächste Woche geht's los. Also wenn ihr Zeit habt die Woche, nimm einfach mal den ersten Brief, mach sie auf und lies sie durch. Da wirst du, glaube ich, etwas von dem Herzen Paulus darin sehen und erkennen. Denn es ist wirklich, schreibt viel, ist wirklich vom Herzen. Man hört sein Herz in den Worten. Denkt daran, egal ob Menschen für uns oder gegen uns sind, Hauptsache wir bleiben treu. Denkt daran, egal wie viel wir wissen, das Lernen hört nie auf. Und das Lernen soll dazu führen, dass die Praxis auch damit einfließt. Beten wir zum Schluss zusammen. Herr, ich danke dir, dass du uns gerettet hast aus der Welt, aber du hast uns aus der Welt gerettet, um uns in die Welt zu senden. Wir sind Licht, aber wir sollen leuchten in der Finsternis. Du willst nicht, dass wir einfach losgehen, sondern du willst uns begleiten. Das ist so toll zu wissen, aber wir dürfen nie vergessen. Ja, wenn Licht und Finsternis zusammenkommen, da gibt es Konflikt. Und du wirst uns Kraft geben dafür. Und uns zeigen und uns auch Weisheit geben, wie wir als treue Nachfolger, Jünger, dir treu bleiben können, bis wir dich wiedersehen. Danke, Herr, für diese wunderbaren Worte und die Hoffnung, die wir durch dein Evangelium haben. Amen. Ich lade alle ein. Wir wollen noch Gemeinschaft miteinander haben. Kaffee wird da sein. Vielleicht noch ein bisschen dazu. Ja. Sonst wünsche ich allen einen gesegneten Tag. Lade euch nochmal ein zum zu unserem Konzert, wenn ihr Zeit habt, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche. Dann wünsche ich allen einen tollen Tag. Thank you.